B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Christiane Wirz, Julia Rosch aus der Online-Redaktion. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Philipp Jahn aus der Nachrichtenredaktion und unser Gast ist Peter Plöger. Er ist Autor des Buches Einfach ein gutes Leben und der ist uns zugeschaltet aus Bielefeld. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüße nach Köln.
Vielen Dank. Nicht das Leben ist das höchste Gut, sondern das gute Leben. Gut leben ist so viel wie edel und gerecht. Das ist ein Zitat von Platon. Der Titel Ihres Buches heißt auch Einfach ein gutes Leben, Peter Plöger. Hat das irgendwas mit Platon zu tun?
Also ich würde natürlich nicht Platons Worte benutzen. Edel und gerecht klingt in unseren Ohren ja heutzutage so ein bisschen altbacken, kann man sagen. Aber das hat natürlich immer noch Bedeutung für uns heute, ne? Weil Platon da mit seinem Satz auch schon etwas anreißt, was heute immer noch Gültigkeit hat. Nämlich die Frage, wie können wir heute eigentlich vernünftig, gut und in einem gesellschaftlichen Zusammenhalt gut leben? Und darum geht's auch in dem Buch.
Kommt Ihr Buch irgendwie aus einem philosophischen Zusammenhang? Also gibt es da irgendwie sowas wie einen philosophischen Unterbau?
Der Anlass für das Buch war ganz profan. Ein Lauf mit einem Freund. Wir waren joggen und haben uns über Themen unterhalten, die eigentlich mehr so ganz im heutigen Leben drinstecken. Über unsere Jobs nämlich. Wir sind beide Multijobber. Und darüber habe ich auch mein erstes Buch geschrieben, Arbeitssammler. Das sind so Arbeitsverhältnisse, wo man, das kennen sicherlich viele von ihren Hörern auch, wo man multijobbt, wo die Erwerbsbiografien ganz bunt werden. Und darüber haben wir uns unterhalten. Und das war gerade damals zur Zeit der Wirtschaftskrise 2008. Und mein Freund sagte dann plötzlich, ja Mensch, wir als Arbeitssammler, Multijobber sind doch eigentlich viel psychisch viel besser jetzt gerüstet für diese Krise, weil das kennen wir alle schon. Viel Arbeit, wenig Geld und wenig Zukunftsaussichten. Das klingt natürlich jetzt dramatisch, aber mit der Idee hat er mich eigentlich, mit diesem Gedanken hat er mich eigentlich auf dieses Buch gebracht, weil genau um solche Menschen geht es eben, die sich das jetzt aneignen und sagen, ja, wenn wir in solchen kritischen Zeiten leben, haben wir trotzdem noch eine bessere Grundausstattung dafür, weil wir einfach schon darauf eingerichtet sind und uns schon neue Wege außerhalb dieses kapitalistischen, nicht ganz so guten Lebens eingerichtet haben.
Und diese neuen Wege sozusagen mal zusammenzufassen, das war der Anlass für das Buch.
Mhm, ganz genau.
Und die Frage nach dem guten Leben, die haben Sie sich sicherlich doch schon ein bisschen früher gestellt. In welchem Zusammenhang haben Sie sich diese Frage gestellt?
Naja, das kam schon auch im Zusammenhang mit diesen Berufsbiografien, die ich damals schon beobachtet habe, wo ich gesehen habe, die Leute sind zwar einerseits ganz zufrieden damit, so bunt und als Multijobber und Kleinselbstständige zu arbeiten, was heißt, dass man am Rande des Existenzminimums zum Teil arbeitet, aber man hat eben auch ein gewisses Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Und da kommen wir vielleicht auf Ihre Frage zurück nach dem philosophischen Hintergrund, die ich jetzt natürlich nicht so einfach abschmettern wollte, sondern das ist natürlich ganz wichtig. Der philosophische Hintergrund dahinter ist natürlich, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Es gibt da zwei Strömungen sozusagen, zwei Pole, die man berücksichtigen muss. Einmal natürlich die Frage, was ist für mich selbst als Einzelner, als Individuum ein gutes Leben? Wie richte ich mir das ein? Da steckt natürlich auch die Frage nach der Arbeit dahinter. Wie will ich eigentlich arbeiten und wie kann ich arbeiten, dass ich mir ein Existenzminimum schaffe? Auf der anderen Seite steht aber die Frage, wie muss eine Gesellschaft geschaffen sein, um für möglichst alle ihre Mitglieder ein gutes Leben zu garantieren oder wenigstens zu ermöglichen. Und das ist eher die Spur, die ich dann mal verfolgt habe, nachdem ich mich halt mehr mit dem ersten beschäftigt habe, mit diesem individuellen Pol, habe ich jetzt gedacht, Mensch, das hat doch auch gesellschaftliche Auswirkungen. Da müsste man doch mal hinschauen, wie ist das gute Leben eigentlich oder wie ist eine Gesellschaft beschaffen, in der ein gutes Leben für alle möglich ist.
Jetzt haben wir die Fragen schon mal angerissen. Zu den Antworten kommen wir gleich später. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht hin. Interessant ist ja für unsere Hörer und auch für die Julia und den Philipp ein bisschen was Autobiografisches, um einfach mal auch ein bisschen was zu wissen von Ihnen. Wie alt sind Sie? Was ist so Ihr beruflicher Werdegang? Und gibt es sowas wie eine persönliche Entwicklung, die auch was mit diesem Buch zu tun hat?
Also ich bin 40 Jahre alt, damit angefangen. Ich habe vor 6 Jahren, genau, 6 Jahre ist es jetzt her, eine Selbstständigkeit als freiberuflicher Autor aufgenommen. Das heißt, ich schreibe jetzt, nein, ich schreibe nicht nur noch. Also mein Hauptjob ist eigentlich das Schreiben, Sachbücher im Moment. Habe auch einen Roman angefangen. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet, dieses Multijobbing, das lässt mich nicht los. Seit vielen, vielen Jahren schon, seitdem ich jetzt klettern wir mal die berufliche Laufbahn rückwärts runter. Seit ich 2000 mein Studium abgeschlossen habe, habe ich mich eigentlich in ziemlich vielen Jobs bewegt. Hilfsjobs ganz einfacher Art bis hin zu akademischen Anstellungen, die ich mal für befristete Zeit hatte. Das war eine ganz bunte Erwerbsbiografie bis dato und deswegen ist mir diese Frage nach dem Multijobbing, nach dem Arbeitssammeln so vertraut. Vorher habe ich halt mal 7 Jahre lang studiert, Linguistik. Habe aber davor auch angefangen, Grafikdesign zu studieren. Da war ich noch Anfang 20, hatte noch vor, mich damals als Grafiker mal selbstständig zu machen. Dann dachte ich eben, na, selbstständig lieber nicht. Das ist dann doch zu unsicher. Naja, und wie die Ironie des Schicksals so will, bin ich dann 15 Jahre später doch dann schließlich selbstständig geworden und dann hat's mich doch wieder gepackt. Und das war auch gut. Damit bin ich jetzt sehr zufrieden.
Ich wollte gerade sagen, und jetzt ist es gut so. Jetzt ist ein gutes Leben so.
Jetzt ist es ein gutes Leben, ganz richtig.
Aha. Und die Hauptthese des Buches, wenn man das irgendwie überhaupt zusammenfassen kann, es sind ja ganz verschiedene Ansätze, die da wohl zusammengefasst sind. Was ist die Hauptthese des Buches?
Die Hauptthese ist, dass unser augenblickliches Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, dieses, was wir so Marktwirtschaft und Kapitalismus nennen, das ist ja auch nicht einheitlich, das sind ja ganz viele verschiedene Arten zu wirtschaften, aber wir nennen es halt so in der großen Form Kapitalismus, dass das eigentlich nicht ausreicht, um unsere grundsätzlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Es gibt Bedürfnisse, die werden im Kapitalismus sträflich vernachlässigt. Da sind einige, die uns noch umtreiben und das merken wir eben, in so einem Unwohlsein. Vielen Leuten geht es wirklich so, dass sie so ein bisschen eine Ahnung haben oder schon ziemlich konkret wissen, es geht mir nicht gut hier in diesem System. Und ich würde gern eigentlich ein anderes Leben leben, weiß aber noch nicht so konkret wie. Und dieses Unwohlsein, das zieht sich durch und führt natürlich auch immer wieder dazu, dass man sich vielleicht sogar aufrafft und protestiert gegen das eine oder andere. Und das sehen wir jetzt gerade wieder in den letzten Jahren.
Das heißt, die These ist erstmal, Sie stellen dieses Unwohlsein fest und was man daraus schließt, da kommen wir vielleicht später drauf.
Mhm.
Ja, dann würde ich einfach sagen, kommen wir zu unserem ersten Titel. Sie haben die Musik ausgesucht heute und der erste Titel, der würde, glaube ich, passen zu dem, was wir gerade so festgestellt haben, nämlich der Titel heißt Road to Nowhere. Das heißt, irgendwo geht's wohl nicht weiter oder nicht geradeaus weiter. Und möchten Sie es vielleicht ankündigen, wer das singt?
Das sind die Talking Heads und die sind ja per se schon jemand, der gerne mal auf die Gesellschaft guckt und kritisch anmerkt, so geht's nicht weiter und deswegen wahrscheinlich auch dieser Titel.
Road to Nowhere war das von den Talking Heads. Redaktionskonferenz heute zum Thema Einfach ein gutes Leben. Zu Gast ist bei uns der Autor bzw. zugeschaltet aus Bielefeld, der Autor Peter Plöger. Hallo. Road to Nowhere, das haben die Talking Heads, ich glaube, vor ungefähr 30 Jahren besungen und dann ging es immer noch weiter geradeaus in Richtung Niemandsland und es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Wird die Occupy-Bewegung da möglicherweise was dran ändern, Peter Plöger?
Oh, das hoffe ich. Scheint ja so eine Road zu sein, die irgendwo hinführt. Die Occupy-Bewegung scheint aber selber noch nicht ganz genau zu wissen, wohin. Das ist aber vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht brauchen wir das im Moment noch gar nicht, diese Antwort. Das geht jetzt auf irgendein Ziel hinaus. Wichtig ist, dass da erstmal so ein paar Sachen aufgebrochen werden, dass wieder Fragen gestellt werden, grundsätzliche Fragen. Und das tut die Occupy-Bewegung und das sollte man ihnen hoch anrechnen.
Also Sie fühlen sich durch die Bewegung bestätigt. Das Buch, das ist ja vorher schon geschrieben worden. Mhm. Und als im Herbst die Proteste auch in Deutschland losgingen, da haben Sie sich sicherlich irgendwie gefreut auch. Kurz der Blick 2 Monate zurück und das Ohr gespitzt für ein Interview, das Rebecca Link, meine Kollegin, mit Simon Treune geführt hat, einem Soziologen und Protestforscher am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Rebecca hat ihn gefragt, was neu ist an dem Protest.
Also was an dieser Art zu protestieren neu ist oder an dieser ganzen Welle von Protesten, ist vor allen Dingen die Art, wie die organisiert sind. Also dass die klassischen politischen Akteure, Parteien, Gewerkschaften, politische Initiativen gar keine große Rolle spielen. Die versuchen zwar jetzt, sich diesen Protest anzueignen, aber vor allen Dingen in Spanien und in Israel war es eben so, dass die eigentlich da gar keine Rolle gespielt haben und dass es sich sehr spontan entwickelt hat aus Zusammenschlüssen von Bürgern, die sich über das Internet miteinander in Verbindung gesetzt haben und eben ein gemeinsames Problem festgestellt haben und die eben diese Energie aus dem arabischen Frühling genommen haben als Ermutigung, um selbst auf die Straße zu gehen und zu sagen, die sozialen Bedingungen bei uns im Land, die sind so unhaltbar, dass wir eben in großer Zahl auf die Straße gehen müssen.
Sie haben den arabischen Frühling erwähnt. Würden Sie da weitere Parallelen ziehen oder ist es wirklich die Energie? Also, dass man das Beispiel gesehen hat, da kann man mit Protesten so viel erreichen. Das probieren wir jetzt auch.
Also ich glaube schon, dass das Wichtigste ist, dass von diesen Protesten enorme Zuversicht ausgeht, dass man eben auch so festgefahrene Regime wie die autoritären Regime im arabischen Raum umwerfen kann mit Protesten, dass man ganz grundsätzliche Sachen bewegen kann. Und das ist ja jetzt auch der Anspruch von dieser Bewegung, dass eigentlich eine Neuausrichtung der Politik stattfinden muss und dass sozusagen die Dominanz von wirtschaftlichen Interessen in Frage gestellt werden muss.
Ausgegangen ist diese Protestbewegung ja von Amerika. Occupy Wall Street, so heißt das, was seit ungefähr 4 Wochen eben auf der Wall Street in New York passiert. Wo sehen Sie die Parallelen zwischen Deutschland und der amerikanischen Bewegung beziehungsweise die Unterschiede?
Also erstmal glaube ich nicht, dass der Ausgangspunkt die USA sind, sondern ich denke mal, dass das, was wir in den USA beobachtet haben in den letzten Wochen, dass das nicht passiert wäre, wenn es nicht schon in Spanien und in Griechenland und in Israel diese erfolgreichen Proteste gegeben hat und diese großen Mobilisierungen, die eben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Was eben durch die Proteste in den USA passiert ist, ist, dass es nochmal eine Dynamisierung der Situation in Europa gegeben hat. Da ist ja ein bisschen die Luft raus gewesen oder es hat eine Verlagerung der Proteste gegeben, nicht mehr so stark Massenproteste und das ist dadurch, dass es eben diese große Medienaufmerksamkeit gab, sind die Leute in Europa auch noch mal stärker animiert worden, auf die Straße zu gehen.
Waren die Amerikaner einfach clever genug, sich eine gute Symbolszenerie auszusuchen mit der Wall Street?
Ja, ich glaube, dass das schon entscheidend gewesen ist, dass es eben in Deutschland so hohe Wellen geschlagen hat. Und das ist eigentlich für mich auch faszinierend, was für eine enorme Resonanz die Proteste in den Medien gehabt haben und dass es eigentlich am Anfang keine besonders großen Demonstrationen waren und es trotzdem eben, wie das die Proteste in die Tagesschau geschafft haben. Für den deutschen Fall bedeutet das auch, dass was in Südeuropa und in den USA vor allem durch soziale Netzwerke geleistet wurde, nämlich die Anstiftung am eigenen Wohnort aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen, das ist in Deutschland zu großem Teil durch die Massenmedien kompensiert worden. Es ist sehr selten, dass Vertreter von Protesten ins Fernsehen eingeladen werden, die noch gar nicht stattgefunden haben, beziehungsweise nur mit sehr wenigen Teilnehmerinnen. Und man hat ja vor dem Samstag schon Vertreterinnen von der Occupy-Bewegung in den Nachrichten gesehen und bei Maybrit Illner. Also das ist eben sozusagen eine Funktion, die die Medien hier in Deutschland kompensiert haben von sozialen Netzwerken, die es in Deutschland eben nicht so stark gegeben hat.
Lassen Sie uns mal darüber reden, da Sie ja vorhin gesagt haben, diese Bewegungen entstehen nicht aus den klassischen Quellen wie der Politik oder den Gewerkschaften. Was ist das überhaupt für eine Klientel, die hier angesprochen wird?
Das ist, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich. Was die Proteste, glaube ich, über alle Länder hinweg auszeichnet, ist, dass sie in erster Linie Mittelschichtsproteste sind. Das ist ja bei den allermeisten Protesten so, dass sie von Mittelschichten getragen werden und das ist bei diesen Protesten nicht anders. Es sind nicht die Leute, denen es am allerschlechtesten geht, sondern es sind die, die auch gelernt haben, in der Demokratie sich über Proteste zu artikulieren, die noch nicht völlig resigniert haben und die sich in der Krisensituation, und das gilt vor allen Dingen für Spanien und Griechenland und Israel, eben auch von massivem sozialem Abstieg bedroht sehen. Und in Deutschland kann man das noch nicht so genau sagen. Also da ist es ja gerade dabei, erst sich rauszukristallisieren. Aber mein Eindruck war, dass das sich in Deutschland auch nicht großartig unterscheidet.
Hier formiert sich auch gerade Protest. Dann frage ich doch einfach mal Philipp und Julia, seid ihr aus der Mittelschicht?
Ich glaube schon, oder? Vermutlich.
Doch schon, ja.
Kann man das so sehen, ja. Nee, ich habe nur gerade beim Zuhören gedacht, dass das, was der Mann sagt, ja Hand und Fuß hat. Nur eins hat mich immer ein bisschen gestört an der an diesen ganzen Dingen, die rund um diese Occupy-Bewegung und die Proteste gezogen worden sind, der ständige Vergleich mit dem arabischen Frühling, weil ich finde, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Philipp hat das gerade ganz schön gesagt, dass er die Protestformen vielleicht ähnlich sind, aber es geht ja um was komplett anderes. Also in Ägypten sind Leute gegen eine Diktatur im Prinzip auf die Straße gegangen und hier tut man das im Rahmen einer Demokratie, wo es eigentlich ziemlich leicht ist zu demonstrieren.
Also ich war dieses Jahr zufällig in Kairo, Madrid und Frankfurt, jeweils als die Zeltlager dort auch standen, und genau diese Zeltlager sind, glaube ich, dieses Symbol dieser Proteste geworden, und das sehe ich schon so, dass es da so eine Welle über die durch die Städte dieser Welt gab, dass es plötzlich überall Zeltlager als Ausdruck von Protest gab, aber es hat sich trotzdem komplett anders angefühlt als in Kairo, was die Leute in Frankfurt jetzt da fordern. In Kairo war ganz klar, ich war im Anfang des Jahres dort oder Mitte des Jahres, da waren auch Zielgerichte, da ging es irgendwo hin. Und in Frankfurt hatte ich den Eindruck überhaupt nicht, dass wirklich klar war, wohin die Proteste führen sollten.
Peter Plöger, wollen Sie was dazu sagen jetzt?
Also ich sehe das ganz genauso wie Ihr Kollege, soweit ich das von hier aus beobachten kann. Ich war jetzt nicht in Ägypten, aber ich denke, der Unterschied ist doch ganz gewaltig, weil es in den arabischen Ländern jetzt tatsächlich um einen konkreten Umsturz geht, einer konkreten Regierung. Während wir bei den Occupy-Protesten, da steckt ja nicht nur das konkrete Bestreben dahinter oder die konkreten Vorschläge, wir müssen etwas mit den Banken tun, wir müssen sie regulieren, wir müssen Finanztransaktionssteuern einführen. Das sind ja alles sehr punktuelle Vorschläge. Es geht im Hintergrund aber doch um etwas Abstrakteres, nämlich um das Marktprinzip und das Vernutzungsprinzip, was uns ja die ganze Zeit mitträgt, weil unsere Wirtschaft eben so gebaut ist, wie sie gebaut ist, herrschen diese Prinzipien eben ziemlich breit in einem großen Teil der Gesellschaft. Und das wird uns jetzt gerade, glaube ich, klar und den Occupy-Protestanten auch klar, dass es nicht so weitergehen kann, dass es schädlich ist für eine Gesellschaft, wenn es so weiterginge.
Schließen Sie sich den Forderungen denn an? Würden Sie das sozusagen insgesamt so unterschreiben?
Ja, also dafür müsste ich erst einmal wissen, genau was ist der ganze Forderungskatalog, den die Occupy-Protestanten aufstellen. Da gibt's ja, glaube ich, noch keinen, den jetzt alle unterschrieben
keine
hätten
Fibel.
Sozusagen. Keine genau, Fibel für eine neue Welt ohne Finanzmarktinstrumente. Das wäre natürlich schön, wenn man sowas schreiben könnte, aber ja, natürlich. Die Forderungen jetzt, die wir eben hatten, Regulierung des Finanzmarktes, das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass das sein muss. Ne? Man kann jetzt gegen staatliche Regulierung sagen, was man möchte, aber ein völlig unregulierter Finanzmarkt hat sich jetzt doch erwiesen, ist nicht das, was wir brauchen offensichtlich, sondern das scheint eher schädlich zu sein als nützlich. Es bringt eine ganze Menge Geld, aber es bringt auch eine ganze Menge sozialer Ungerechtigkeit, und das wollen wir nicht. Nicht die 99%. Aber wenn die Occupy-Bewegung dahin kommt, dass sie sich auch dieser abstrakten Forderungen oder der abstrakten Protestgründe annimmt und das auch artikuliert, dann wäre ich auf jeden Fall dabei, selbstverständlich, weil das ist das, worüber wir jetzt nachdenken müssen. Das ist jetzt die Zeit, denke ich, gekommen, um eben auch ans Grundsätzliche ranzugehen und den Markt insgesamt oder das Vorherrschen von Marktprinzipien in der Gesellschaft in Frage zu stellen.
Ich fand das sehr, sehr interessant, als ich in Frankfurt war, dass genau diese Diskussion oder das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Plöger, dass das da auch aufgekommen ist. Das ist einen guten Monat her, das war Ende Oktober, als ich dort war. Mhm. Und da gab es auf dieser Assemblea, auf der Generalversammlung, die es ja bei den Occupy-Protesten jeden Abend gibt in den verschiedenen Städten, was ja so ein gemeinsames Instrument geworden ist, die Diskussion, nachdem man diskutiert hatte, wo man Feuerholz herbekommt, wer das Essen stellt und so weiter. Also das ganze Selbstorganisatorische war dann nach einer guten Stunde abgeschlossen, und dann kam die Forderung auf oder kam einer und hat gesagt, wir müssen uns jetzt unbedingt langsam um die Inhalte kümmern, weil wir brauchen jetzt auch mal einen Forderungskatalog, also genau das Wort, was Sie auch gerade gewählt haben, hinter dem wir uns versammeln können, hinter dem wir uns um den wir uns scharen können und mit dem wir eben auch nach außen gehen können und Leute ansprechen können. Das fand ich beeindruckend und ich glaube, das ist jetzt einen Monat später immer noch nicht so ganz geschehen. Auf der anderen Seite fand ich auch sehr beeindruckt, dass trotz des Fehlens dieses Forderungskataloges dort die Leute, die vor der Europäischen Zentralbank auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt von Frankfurt oder von der Oper, aus der Oper kommend oder wie auch immer, jedenfalls die Leute, die da vorbeiliefen und nicht nur zur Mittelschicht, sondern durchaus auch deutlich zur Oberschicht gehörten, sich durchaus angesprochen gefühlt haben, auch ohne diesen Forderungskatalog und da stehen geblieben sind und sich die Wäscheleine mit den verschiedensten Sachen, also wo wirklich von A bis Z alles, was man sich an Forderungen vorstellen kann, dabei war, trotzdem angeguckt haben und sich irgendwie, ich glaube, so in ihrem Unmut angesprochen gefühlt haben oder in ihrem Ohnmachtsgefühl angesprochen gefühlt haben, was da einen Ausdruck findet durch diese Protestform.
Jetzt sag ich mal, jetzt mache ich mal den Bösen und sag einfach mal, gehört denn Protest an sich zum guten Leben dazu? Kann ja sein.
Ja, kann ja sein. Also im Moment sicherlich, ne? Weil wenn das gute Leben noch nicht in dem Maß hergestellt ist, dass wir alle damit zufrieden oder dass wir alle tatsächlich ein gutes Leben haben oder zumindest ein großer Teil von uns, dann muss man ja protestieren, weil dann gibt's ja Gründe dafür. Denn die Ressourcen für ein gutes Leben, zumindest die materiellen Ressourcen, wären ja da. Die sind nur blöd verteilt. Das wissen wir ja alle. Also müssen wir fast nicht, das ist ja fast schon ein Gemeinplatz. Insofern gehört Protest jetzt im Augenblick sicherlich dazu. Ja, Punkt.
Was ist denn ein gutes Leben für Sie?
Also ein gutes Leben hat, da müssten wir jetzt vielleicht nochmal auf den philosophischen Hintergrund zurückkommen. Martha Nussbaum und Amartya Sen haben ja ihren Capability Approach da einiges formuliert, was sie als Grundbefähigung bezeichnet haben. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, um an ein gutes Leben ranzugehen. Da sagen sie nämlich, ein gutes Leben ist dann gegeben, wenn ich zu bestimmten Dingen fähig bin. Zum Beispiel mein Leben zu erhalten, natürlich ganz basal, aber auch meine psychische und meine physische Gesundheit aufrecht zu erhalten. Wenn ich fähig bin, Kontakte zu meinen Mitmenschen zu knüpfen, wenn ich fähig bin, die natürliche Umwelt zu betrachten und Kontakt zu ihr aufzunehmen. Solche Dinge, das hören Sie ja schon, das sind ganz grundsätzliche, ganz weitläufige Dinge im Prinzip. Die kann man unterschiedlich ausformulieren und auf seine Lebensumgebung sozusagen anpassen. Aber im Grundsatz müssen diese 10 Punkte sind das, das ist so eine Liste von 10 Punkten, bei Nussbaum und Sen, wenn man die komplett erfüllt, dann ist das gute Leben gegeben oder dann ist es ein gutes Leben. Dann sind die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, mal zu sagen, ich muss etwas, nicht etwas haben, um ein gutes Leben zu haben, sondern ich muss etwas können, um ein gutes Leben zu haben.
Ich verstehe das jetzt in Bezug auf Entwicklungsgesellschaften. Aber in Bezug auf unsere Gesellschaft finde ich es, also es ist so sehr grundsätzlich, sage ich mal, nur das können wir ja alles, also im Großen und Ganzen. Es gibt vielleicht manche Menschen, denen es nicht so leicht fällt, Kontakte zu anderen zu knüpfen, aber ich sage mal, in unserer Gesellschaft hindert sie ja auch nichts daran.
Im Prinzip natürlich nicht. Wir können zu jedem hingehen und guten Tag sagen, aber wenn Sie zum Beispiel dran denken, was ein Markt zum Beispiel auf dem Gesundheitsfeld verändert an zwischenmenschlichen Beziehungen. Da kriegen Sie vielleicht dann schon eine Idee, weil wenn Sie in ein beliebiges Alten- oder Pflegeheim gehen, nicht ein beliebiges, also sind schon, also sagen wir die Pflegeheime, die schlechter sind, wo die Angestellten ja keine Zeit mehr haben, sich um die alten Leute tatsächlich zu kümmern, weil sie eben im Hintergrund einen Pflegeplan haben, der nach ganz klaren ökonomischen Gesichtspunkten durchstrukturiert ist. Das darf nur 5 Minuten dauern, die morgendliche Wäsche, weil dann muss es schon wieder zum nächsten Raum gehen, damit wir hier unsere ökonomischen Anforderungen auch erfüllen. Es darf nur so und so viel kosten, damit wir da nicht am Ende des Monats mit Minus dastehen. Das richtet sich ja, auch Krankenhäuser denken mehr und mehr in diese Richtung. das darf nicht viel kosten oder wir dürfen unseren Kostenplan nicht überziehen und so weiter. Und die zwischenmenschliche Schiene bleibt dabei mehr und mehr auf der Strecke. Das ist ja das, was von Pflegekräften auch an Kritik an ihrem eigenen Arbeitsplatz mehr und mehr laut wird. Und dann frage ich mich schon, ist da das Bedürfnis nach menschlichen Kontakten bei den Kranken und bei den alten Leuten eigentlich wirklich noch so erfüllbar, systematisch erfüllbar, wie es sein müsste? Denn das sieht ja eher danach aus, als wären da systematische Hemmnisse und Hindernisse dem entgegengestellt.
Peter Plöger, wir kommen gleich nochmal drauf, weil gleich wollen wir nochmal ein kleines Fass aufmachen, Kapitalismuskritik und Arbeit und Arbeitsbegriff und so. Aber erstmal gibt's jetzt ein bisschen Musik zur Entspannung. Von wem?
Von Joe Jackson, Stepping Out.
Wilde Diskussion hier in der Redaktionskonferenz, heute zum Thema einfach ein gutes Leben. Zu Gast zugeschaltet ist Peter Plöger in Bielefeld. Er ist Autor eines Buches, eines gleichnamigen Buches, nämlich einfach ein gutes Leben. Außerdem ist hier im Studio die Julia Rosch aus der Online-Redaktion und Philipp Jahn aus der Nachrichtenredaktion. Wir haben ja eben gesagt, die Kapitalismuskritik, die können wir natürlich wirklich nur ganz, ganz grob ankratzen, aber wir hätten dann doch ganz gerne eine plögersche Kapitalismuskritik. Und wo sind Sie denn da eigentlich angesiedelt? Also wie kann man Sie da eigentlich einordnen? Ist es jetzt nur ein Unwohlsein oder irgendwie das Gefühl, da läuft irgendwas falsch? Ist das irgendwie zurück zu irgendwelchen marxistischen Modellen? Oder ist es der Aufruf zur Revolution? Oder wie schaut's aus?
Oh je, jetzt machen sie ja 7 große Fässer gleichzeitig
auf. Genau. Ich hau so richtig drauf.
Ja. Also in Fass wollte ich eigentlich sowieso gar nicht reingeraten, von da. Nein, die Kritik ist natürlich schon eine grundsätzliche, aber ich glaube nicht, dass es uns was bringt, jetzt wieder in eine altbekannte Gegenideologie zu fallen. Marxismus, Sozialismus. Haben wir durchprobiert, hat ja auch nicht so gut funktioniert. Gut, es liegt auch da natürlich an den politischen Realisationsbedingungen, die sich dann darüber gelegt haben. Aber gut, darum geht's mir in dem Buch auch gar nicht, sondern es geht darum, erstmal aufzuzeigen, was tun Menschen schon ganz konkret im Kleinen vor Ort, um so ein bisschen ein Stück weit aus diesem üblichen, ich bin ein Konsument und ich bin in einer Marktwirtschaft, herauszutreten. Die bleiben ja noch zum größten Teil innerhalb der ihrer Arbeits- und Lebenszusammenhänge drin, rücken aber ein Stück weit raus. Also um das mal an einem Beispiel konkreter zu machen, ein Pärchen, das ich interviewt habe, die leben in Österreich, in Wien, oder nein, sie leben da nicht mehr, sondern sind da zwar geboren, haben da auch studiert, haben da auch ihre Jobs, aber sie haben halt gleichzeitig auch einen kleinen Hof, einen Selbstversorgerhof bezogen, wo sie eben ihre Lebensmittel zu einem guten Teil selber wieder produzieren. Also sind Teilzeitlandwirte, kann man quasi sagen. Das Ganze ist auch noch ökologischer Landbau, also ist auch noch von der ökologischen Seite her motiviert. Aber das Hauptmotiv ist eben, die beiden wollten sich wieder zum Teil selbst mit Lebensmitteln versorgen, Gemüsegarten und so weiter.
Ich glaube, hier wächst gerade der Protest wieder auf der Seite von der Julia.
Das gefällt mir.
Aber ich lasse sie ausreden.
Also von mir aus können wir den Protest gerne dazwischen schieben. Ich war gerade an einem guten Punkt.
Ja. Ich finde ja, dass diese ganze Diskussion um den Gemüsegarten, wir ziehen auf einen kleinen Bauernhof irgendwo draußen außerhalb der Stadt und machen jetzt hier, bauen Gemüse an, auch noch Bio. Ich finde das alles schön. Ich frage mich nur, warum man darüber so viel reden muss. Weil es ist doch irgendwie eigentlich nicht so was Besonderes.
Finde ich auch. Deswegen red auch nur ich darüber. Nein, die Leute selbst, es gibt von den beiden gibt es tatsächlich einen Blog, weil sie das als Experiment gerne in die Welt hinaustragen wollten und auch Leute animieren wollten zum Nachmachen.
Es gab auch vor 2 Jahren einen Tatortkommissar, sehr bekannt, der ebenfalls auf einem Bauernhof in Brandenburg gezogen ist und dann ein Buch darüber geschrieben hat, der seine Karotten selber ausgräbt.
Es gibt auch einen bekannten ARD-Kulturmoderator, der auch.
Ah, den gibt's auch,
das stimmt. Ist derselbe, glaube ich, ne?
Nee, es ist ein anderer. Meine Mutter wohnt übrigens auch auf einem Hof, aber
Ja, ich verstehe eigentlich selber auch gar nicht, was daran jetzt unbedingt so besonders sein soll. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen irre. Nein, es war ja mal ein gängiges Versorgungsmodell. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Mein Vater kannte das noch, dass man hinten im Hof einen Kaninchenstall hat und einen Gemüsegarten und so weiter. Natürlich, das war ganz selbstverständlich. Und tatsächlich ist es ja in den meisten Regionen dieser Welt, ist es auch noch selbstverständlich, dass man nicht seine ganze Versorgung über einen Gelderwerb, mit dem man dann einkaufen geht, bewerkstelligt, sondern dass man eben auch zusätzlich noch Hand an die eigene Versorgung legt. Um genau diesen Punkt geht's mir eigentlich, dass da Leute wieder mehr Hand anlegen an die eigene Versorgung und dass damit eben nicht nur der Versorgungsaspekt abgedeckt wird, sondern dass gleichzeitig noch viele andere Dinge passieren, nämlich dass man, ich sag's mal etwas überspitzt, als Bürger, als mündiger Mensch tatsächlich wieder etwas souveräner wird, weil man ja einen Teil der Versorgung, die sonst über Märkte funktioniert, wieder selber bewerkstelligt und selber in der Hand hat. Damit ist natürlich auch gleichzeitig ein politisches Statement verbunden. Ich sage damit ja auch hier, das Ganze drumherum und das Konsum und Markt und so weiter, das gefällt mir nicht mehr, das will ich nicht, das lehne ich ab. Auch zum Teil aus ethischen Gründen lehne ich das ab. Deswegen ziehe ich mich da raus, wenigstens zu einem Teil, soweit es mir jetzt gerade möglich ist. Und schaffe mir damit die Möglichkeiten, ein besseres, ein gutes Leben zu haben. Denn zum guten Leben gehört auch, souverän zu sein, selbstbestimmt zu sein. Und das ist genau der Punkt, an den die Leute dann geraten.
Aber ist man nicht auch souverän und selbstbestimmt, wenn man entscheidet, ob man zum Aldi oder zum Biomarkt geht?
Nee, weil, ja gut, klar, in Grenzen. Ne? Das ist natürlich ist das eine Wahl, eine souveräne Wahl, aber macht es einen großen Unterschied? Natürlich haben sie im Biomarkt haben sie Joghurts und Gemüse, die eben tatsächlich aus biologischem Anbau kommen, aber auch der ist mittlerweile natürlich so durchindustrialisiert, das wissen wir ja mittlerweile, das Zeug kommt auch aus Neuseeland oder aus Fernasien und wird dann mit Schiffen, Flugzeugen und LKWs hier hingekarrt. Also den ökologischen Footprint möchte ich nicht sehen, der ist wahrscheinlich genauso groß wie bei den regulären Aldi-Gemüsen.
Meine Frage geht einfach in eine andere Richtung. Ist das nicht einfach so ein bisschen was Nostalgisches? Ist das was Neues? Das ist ja nichts Neues. Es ist ja einfach im Prinzip vielleicht ein Austarieren von etwas, was zu sehr ausgeschlagen hat. Aber es ist noch nicht eine neue Lösung für veränderte Bedingungen, die wir jetzt gerade haben. Also meine Frage geht auch in die Richtung, es kann nicht jeder einen Garten irgendwo auf dem Land haben. Und also sage ich jetzt einfach mal so. Und wie kriegt man das irgendwie hin? Also so gut gemeint und so im Ansatz schön, dass es ja auch irgendwie ist, so ein kleiner Garten. Und so erfüllend das sicherlich ist und so gut einem das möglicherweise so ein Gefühl von, ich bin in irgendeiner Weise auch autonom zurückgibt. Aber es ist ja noch es ist ja im Prinzip etwas, was noch keine neue Antwort ist. Ne?
Es ist ein Teil einer Antwort, sage ich mal. Deswegen hat das Buch auch so ein weites Spektrum. Es ist ja nicht nur der Selbstversorgergarten drin, sondern es sind auch Tauschringe drin, die auch schon eine ältere Idee sind. Es ist auch Social Commerce drin oder Peer Production, was ja webbasierte, technisch neue Formen sind. Es sind diese Protestbewegungen wie Recht auf Stadt drin, die sich protestierend gegen die Vereinnahmung ihrer ganzer Stadtviertel wenden, was auch natürlich eine Einschränkung von Bürgersouveränität ist. Also letzten Endes eine ganze, ja, vielleicht eine Sammlung von Ideen, die als Einzelstücke noch kein neues, gutes Leben aus dem Boden zaubern, aber die natürlich alle so kleine Nadelstiche setzen, sage ich mal, oder kleine Punkte sind, kleine Mosaiksteinchen, die als Ideen erstmal im Raum stehen bleiben sollten. Und wenn wir die jetzt weiterdenken, kommen wir vielleicht zu was Größerem. Aber das ist natürlich jetzt noch gar nicht am Horizont. Finde ich aber auch nicht schlecht, dass wir jetzt noch nicht die große, übergreifende Lösung vor uns sehen. Weil ich glaube, jetzt ist so eine Zeit, das haben, glaube ich, auch die Occupy-Protestanten tatsächlich verstanden, wo wir erstmal aufmachen müssen, wo wir erstmal sehen müssen, was stört uns eigentlich grundsätzlich. Und dann davon ausgehend sehen müssen, so wie können wir das Ganze jetzt verändern.
Herr Plücker, eine Frage zu Ihrer Ideensammlung. Wie kommen Sie darauf, dass die Leute, die zum Beispiel in einem Tauschring sind, zum Beispiel den Selbstversorgerhof haben und so weiter, die eben diese Ideen leben, die Sie in Ihrem Buch gesammelt haben und unter diesen Titel gestellt haben, wie kommen Sie darauf, dass die wirklich ein besseres Leben haben oder ein wirklich gutes Leben haben?
Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben das zum Teil explizit so gesagt. Ich habe auch, ich habe mich auch erst ein bisschen gewundert, weil ich auch dachte, naja, die tauschen ja Dinge, die jetzt nicht neu sind, sondern aber es kommt durch das Tauschen eine Qualität hinzu, von denen die sagten, da ist was Neues. Allein durch das Tauschen habe ich ja ein Stück weit, kann ich mir einen Luxus erlauben, den ich mir sonst eigentlich nicht erlauben könnte, weil ich vielleicht einfach, weil ich nicht das Geld dazu habe. Aber jetzt ist eben jemand in meinem Tauschring da, dem ich etwas anbieten kann, was mich nur Zeit kostet, ein bisschen Mühe. Und den kostet das dann eben auch wiederum Zeit, aber eben kein Geld. Ich tausche, und zweiter Punkt ist, ich tausche von Person zu Person. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe nicht den anonymen, marktvermittelten Tausch, sondern ich habe tatsächlich zwischenmenschliche, direkte Interaktion. Ich kenne denjenigen, mit dem ich da tausche. Das macht einen großen Unterschied aus, tatsächlich, in der Qualität dieses Tausches.
Herr Plöger, wir machen jetzt einen kleinen Cut, kommen gleich nochmal zu einem Beispiel, zum Urban Gardening. Und jetzt einfach nochmal zur Erholung ein bisschen Musik, nämlich?
Wir haben Janelle Monae auf dem Plattenteller, Neon Valley Street.
Redaktionskonferenz heute bei der Radio Wissen. Es geht um ein gutes Leben. Und zu Gast bei uns ist Autor Peter Plöger, beziehungsweise zugeschaltet aus dem WDR-Studio in Bielefeld. Und wir waren gerade bei pragmatischen Lösungsansätzen. Und da waren wir gerade bei Urban Gardening. Und da habe ich in unserem Archiv ein Gespräch gefunden, das meine Kollegin Judith Ebert geführt hat mit Christa Müller. Die ist ebenfalls Autorin und die hat ein Buch geschrieben zu Urban Gardening. Und die Judith hat Christa Müller gefragt, ob die verschiedenen Begriffe Urban Gardening, Kiez Garden, Guerilla Gardening, ob das eigentlich alles dasselbe ist.
Nein, das sind alles unterschiedliche Formen eines gleichen Phänomens. Und das Phänomen ist urbanes Gärtnern, Leute, die in der Stadt wieder gärtnern wollen, die sich selber versorgen wollen mit Lebensmitteln, die Ernährungssouveränität erfahren wollen, die sich grüne Oasen schaffen wollen, die mitten in der Stadt leben wollen, sich dafür entschieden haben, in der Stadt zu leben und trotzdem die Natur reinzuholen und die alte Unterscheidung der Industriemoderne zwischen Natur und Stadt oder zwischen Natur und Gesellschaft so gar nicht mehr nachvollziehen, sondern sie auf den Kopf stellen.
Was ist das Guerilla Gardening?
Guerilla Gardening ist eigentlich eine Intervention im öffentlichen Raum. Das sind Leute, die werfen Saatbomben und begrünen sozusagen damit auf nach ihren eigenen Vorstellungen Plätze, die häufig nicht Orte sind, die betoniert sind, wo man so ein bisschen ja den Beton aufreißt und sagt, hier leben Menschen, also sollten hier auch Pflanzen leben, weil wir gehören ja irgendwie auch alle zusammen.
Es hört sich für mich aber nicht legal an.
Das ist in der Regel nicht legal, aber in einer Stadt wie München beispielsweise ist es legal. Da arbeitet die Stadtverwaltung schon mit den Guerilla-Gärtnern und Gärtnerinnen zusammen. Die liefern häufig die Pflanzen und die Leute begrünen nach ihren eigenen Vorstellungen dann die Baumscheiben vor ihrer Haustür oder vor den kleinen Geschäften. Und es geht darum, tatsächlich auch das eigene städtische Umfeld nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und es geht darum, dass man nicht mehr sich von der Stadtverwaltung oder der Stadtplanung auch sozusagen vorsetzen lassen will, wie der Raum, in dem die Leute leben, aussehen soll. Sondern es geht auch tatsächlich darum, dass selber mitgeredet werden will. Also es geht auch um eine Demokratisierung des öffentlichen Raums.
Ich wollte Sie gerade fragen, das hört sich für mich nach einem politischen Ansatz an. Inwiefern ist Urban Gardening politisch?
Politisch ist es aus diesem Grund, weil der öffentliche Raum wieder in den Fokus gerät, weil der öffentliche Raum auch wieder erobert werden soll. Der ist ja nun leider in den letzten 10 Jahren des Neoliberalismus verkommen zu häufig privatisierten, kommerzialisierten Räumen. Und es geht darum, den Raum wieder zu erobern für Community, darüber, dass Menschen sich treffen können, ohne dass sie was kaufen müssen. Darüber, dass Menschen sich auch diesen Raum insofern aneignen, als sie dort auch produktiv sein können. Selber gestalten, aber eben auch selber Gemüse ziehen beispielsweise. Politisch ist das Gärtnern auch deswegen, weil natürlich die industrialisierte Landwirtschaft angegriffen wird, weil man Alternativen schaffen will zu einer tierquälerischen Massentierhaltung, weil man sagen will, hier, es gibt so viele verschiedene Gemüsesorten, alte Sorten werden häufig und gerne angebaut. Wir müssen nicht aus der Monokultur der globalisierten Landwirtschaft kaufen, aus anderen Kontinenten. Wir wollen auch nicht, dass anderen Menschen auf anderen Kontinenten das Land weggenommen wird, gestohlen wird, damit wir hier alles konsumieren können zu jeder Tageszeit und Jahreszeit, was da ist, sondern es geht darum zu sensibilisieren für regionale Landwirtschaft, für kleinteilige, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Es geht darum zu sensibilisieren überhaupt für die Fragen, woher kommt das Essen und wem gehört das Land? Und das sind hochgradig politische Fragen. Mhm.
Ursprünglich kommt ja Urban Gardening aus New York. Wie hat sich dann diese Bewegung weiterentwickelt?
Ja, das kommt aus New York, aber nicht nur aus New York. Urban Gardening gibt es natürlich in allen Metropolen, insbesondere des globalen Südens, weil die Leute dort gar nicht von einem Sozialstaat versorgt werden. Das ist in den USA ja auch nicht der Fall. Das sind häufig Notprojekte, Armutsprojekte und die Community Gardens in den USA sind ganz häufig auch bestückt mit Menschen mit städtischen Armen und es wird auch für Foodbanks und Foodkitchen, Soupkitchen und so weiter angebaut. In Deutschland und in anderen europäischen Großstädten ist das ein bisschen was anderes. Da ist die Bewegung eigentlich nicht aus der Not, aus der materiellen Not heraus motiviert, sondern eher aus einer Not, dass man sagt, es fehlt uns Natur in der Stadt, es fehlen uns undefinierte Räume, die wir selbst bestimmen können, und es fehlen Räume, in denen wir auch anderen Leuten wieder begegnen können. Also die Suche nach Community und nach ja selbst zu gestaltenden Räumen, die stehen hier in Europa eher im Mittelpunkt, aber eben auch zum Beispiel bei den interkulturellen Gärten Räume, in denen Migranten und Deutsche sich begegnen können, wo die Migranten sozusagen auch was zu bieten haben, wo sie eine Kultur der Gastlichkeit auch leben oder auch vorleben können, mhm. wo es darum geht, dass Überschüsse produziert werden und dass man aus dem Mangel rauskommt und eher in die Fülle geht. Und mhm. das ist in den Gärten einfach wunderbar zu realisieren.
Peter Plöger, wir haben leider ganz wenig Zeit und müssen uns ganz kurz fassen. Meine Frage ist einfach nur, ist das nicht ein bisschen zu naiv und zu romantisch?
Auf gar keinen Fall. Nein, nein, es geht um existenzielle Fragen hier. Christa Müller hat ja am Ende so eine ganze Liste von Motiven schon genannt, weswegen die Leute das tun. Es geht um Naturkontakt, es geht um Selbstbestimmung über den Raum, in dem man lebt, es geht um Gemeinschaft. Es geht auch um Inwertsetzung der Produkte, mit allem, mit dem man täglich umgeht. Denn wenn ich da selber dran beteiligt bin an der Herstellung, dann hat das auch einen anderen Wert für mich. Ja, es geht um solche Grundbedürfnisse, sage ich mal. Und da kann man, denke ich, nicht sagen, das ist nicht romantisch. Das ist, für mich ist das ganz selbstverständlich, dass man über solche Fragen nachdenkt.
Alles klar, Peter Plöger. Ich muss jetzt reingrätschen. Mhm. Wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Deswegen kündige ich jetzt mal an, dass wir jetzt spielen Nancy Sinatra und You Only Live Twice. Zum Thema Pinke Pinke. Nein, nicht ganz. Einfach ein gutes Leben. Das ist der Titel eines Buches von Autor Peter Plöger, der heute bei uns zu Gast ist, beziehungsweise zugeschaltet aus einem Studio in Bielefeld. Und bevor wir aber weiter diskutieren, bleiben wir erstmal hier bei der Sendung, beim Sendungstitel, der heißt ja Redaktionskonferenz und natürlich geht es bei uns auch um die Themen des Tages. Wir haben ja jemand von den Nachrichten bei uns zu Gast, Philipp Jahn. Philipp, was waren denn die Themen des Tages heute?
Also ich habe mal zwei mitgebracht, haben wir ja jetzt auch beide schon gerade in den Nachrichten angerissen gehört. Das waren eigentlich so die großen Themen des Nachmittags, des Tages bis Nachmittags, die sich so ein bisschen, die beide so ein bisschen was Gegensätzliches haben. Auf der einen Seite eine neue diplomatische Eiszeit, wie es auf manchen Internetseiten hieß, nämlich die ganzen Folgen des Botschaftssturms in Teheran gestern, also wo die britische Botschaft ja von iranischen Studenten gestürmt wurde. Heute haben lauter Länder dort ihre Botschafter abgezogen, Deutschland unter anderem auch, die Briten sowieso alle Angestellten der Botschaft ausgeflogen. Auch Norwegen hat seine Vertretung dort zugemacht. Die Briten haben auch die iranische Botschaftsangestellten des Irans aus London ausgewiesen. Also da eine neue diplomatische Eiszeit. Auf der anderen Seite zwischen Birma und dem Westen scheinbar ein diplomatisches Tauwetter. Heute der erste Besuch eines ranghohen US-Vertreters, nämlich von Hillary Clinton, seit Jahren mal wieder in Birma. Also das Land, was 50 Jahre lang unter einer total starren Militärdiktatur gelitten hat und ja, jetzt so seit anderthalb Jahren ungefähr, so ein bisschen so eine vorsichtige Öffnung da ist, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, das waren so die zwei sehr gegensätzlichen Themen auf der internationalen Ebene heute.
Wir haben gerade eben beschlossen, dass wir heute eine etwas konventionelle Reihenfolge durchführen werden, nämlich einfach fragen, was war denn sonst noch so? Also was ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen? Das ist eine Frage, die wir hier ganz gerne stellen. Das ist ja auch ganz interessant. Da kann man mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Was ist denn, Philipp, was ist denn da heute in den Müllkorb gewandert und was wäre es möglicherweise eigentlich wert gewesen, das mal zu erwähnen?
Der Philipp hat hier ganz viele so Zettelknüttel, die er
ja,
aus dem Müllkorb gefischt hat.
Ist wahnsinnig viel natürlich jeden Tag, was wir in den Müll werfen. Und es ist eigentlich, die Auswahl, die wir getroffen haben, ist trotzdem die richtige gewesen. Also es wäre jetzt nicht unbedingt wert gewesen, aus unserer Sicht das in den Nachrichten zu machen. Aber dieser Talk heißt ja News Talk, No News Talk. Deswegen besprechen wir auch die Dinge, die eben wie diese vielen Zettel hier im Müll gelandet wären. Zum Beispiel, dass Dietmar Bartsch, der ja eher auf der ja, konservativeren Seite kann man nicht sagen, aber auf der weniger linken Seite der Linken, der Partei Die Linken steht, dass der gerne linken Chef werden möchte. Das haben wir nicht gemacht, weil wenn ein Politiker sagt, ich möchte irgendwas werden, dann warten wir bei Die Radio Wissen gerne nochmal ab und sagen, okay, wir warten, bis er denn wirklich gewählt ist. Das haben wir nicht gemacht. Und wir haben auch die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, also dieses Gremiums, was eigentlich dafür zuständig ist, die Nachrichtendienste des Bundes von parlamentarischer Seite zu überwachen, zu kontrollieren. Und die haben sich heute mit der Neonazi-Mordserie befasst. Haben wir auch nicht gemacht, weil das Ergebnis, ich hab's mal mitgebracht, wir hatten es sogar geschrieben, haben aber dann gesagt, nee, das ist eigentlich Nonsens, das müssen wir nicht senden. Dafür müssen wir keine Sendezeit hergeben. Das Ergebnis war nämlich, dass der Vorsitzende dieses Gremiums am Ende gesagt hat, ja, es sind die Hinweise auf weitere Helfer des Zwickauer Trios verdichten sich. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen mit offenen Ohren die letzten Tage durch die Nachrichtenlandschaft gelaufen ist oder einfach zugehört hat, was verschiedenste Medien zusammengetragen haben, was auch Politiker und Ermittlungsbehörden zusammengetragen haben, der konnte sich das schon zusammenreimen. Und wenn das Ergebnis dieser wichtigen Sitzung war, dann haben wir gesagt, dann ist die Sitzung vielleicht nicht so wichtig, dass wir sie bringen müssen. Und wir haben auch darauf verzichtet, weiter Werbung für das Buch des ehemaligen Bundesverteidigungsministers zu machen, weil ja.
Warum das denn?
Weil irgendwie erscheint uns das schon ein bisschen als Werbung, dass jetzt halt vielleicht unfreiwillige Werbung, dass jetzt halt so viel über Herrn zu Guttenberg berichtet wird. Und wenn er jemanden angreift, nämlich erst seine Partei angreift, dann die Uni Bayreuth angreift, dass dann die Partei zurückschießt und alle auch melden, was die Partei zurückschießt. Und die Uni Bayreuth hat heute eben auch die Vorwürfe zurückgewiesen, als unbegründet bezeichnet. Und wir dachten uns, ja gut, also wenn man es jetzt
gut
alles,
wenn
man genau gut ist, wenn man es alles, wie hat die Taz hat das glaube ich so, ne, gut ist, keine Ahnung, wäre zumindest ein Taz-Titel, was man dem mal vorschlagen könnte, wenn sie es noch nicht hatten. Also wir dachten eben, das muss jetzt mal reichen, weil wenn man das alles immer bis zum Ende treibt, bis zur Spitze treibt, muss nicht sein.
Hauptsache, wir haben jetzt nochmal drüber gesprochen.
Genau.
Und Hauptsache, wir haben jetzt noch was Nettes, Kurioses.
Genau, das Kurioseste, was uns heute untergekommen ist, ist die Titelzeile, Liedzeile, Weihnachtsfeiern genießen auch im, Achtung, Januar, Versicherungsschutz. Nämlich, also wenn man mit der Weihnachtsfeier irgendwie im Dezember nicht mehr zurande kommt, weil alle Weihnachtsfeiern auf dem Dezember liegen und man die eigene nicht mehr unterbekommt und dann leider im Januar Weihnachtsfeier abhalten muss und da was passiert, dann hat man trotzdem laut irgendeiner Berufsgenossenschaft trotzdem Versicherungsschutz. Ist das nicht toll? Also Weihnachtszeit bis in den Januar hinein.
Die Russen feiern ja auch noch im Januar Weihnachten. Also die Orthodoxen, orthodoxen Christen.
Das wird wahrscheinlich der Grund dafür sein.
Am 6.
Unser Gast, der Peter Plöger, der hat jetzt das letzte Wort. Wir spielen nämlich einen Titel von David Bowie und er darf noch ganz kurz diesen Titel ankündigen, um zu zeigen, dass er noch da ist.
Ich bin noch da. David Bowie hoffentlich auch, der muss immer mit dabei sein. Sound and Vision.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren Routine in unserer Redaktionskonferenz, dem Aerobic, an dem heute sehr, sehr, sehr viele Menschen teilgenommen haben und richtige Antworten eingeschickt haben.
Millionen. Eine Bewegung.
Genau. Das liegt auch daran, weil wir heute besondere Gewinne zu vergeben haben, und zwar ein T-Shirt und zweimal zwei Karten für unser morgiges Speedlab, das hier morgen in Köln stattfindet. Heute ging es beim Aerobic darum, den Namen einer bekannten Band herauszufinden. Dazu hört man jetzt zwei Ausschnitte aus Radiobeiträgen und die Begriffe, die dann irgendwie da zusammen irgendwo drauf hinweisen, zusammengesetzt ergeben dir den Namen der Band.
Normale Leuchtdioden streuen ihr Licht in alle Richtungen.
Um Gottes Willen, das ist eine Katastrophe, was sie da haben.
Bei den neuen Leuchtdioden sorgt ein aufwendiges System von Spiegeln und Prismen an der Rückseite dafür, dass die Photonen nur vorwärts aus der Diode fliegen.
Oh.
Das Resultat der gemeinsamen Arbeit sind Leuchtdioden mit einer bislang unerreichten Lichtausbeute und einer extrem gleichmäßigen Ausleuchtung der Fläche.
Achtung, Achtung, LZ 129, wir rufen euch!
In dem ganzen Innenraum, dessen Ausmaße die einer Kathedrale übertrafen, nur dass sie zigarrenförmig in die Länge gezogen waren, herrschte Dunkelheit. Ein Geruch wie nach Bittermandeln und ein dumpf knirschendes Geräusch, als schlügen unsichtbare Fledermäuse träge mit den Flügeln. Das Geräusch kam von den Ballonhöhlen, den wichtigsten Organen des fliegenden Walfisches, seinen Schwimmblasen sozusagen, denn sie trugen mit ihrem Auftrieb das ungeheure Gebilde durch die Lüfte.
So, das war unser Aerobic. Wir haben alle ganz andächtig gelauscht. Herr Plöger, haben Sie es rausgefunden?
Led Zeppelin, ist doch klar.
Sehr gut, sehr gut.
Ist mir auch gerade eben erst eingefallen.
Christiane, gongst du mal? Wir kommen zur Ziehung der Gewinner. Einmal bitte Christiane, einen Gewinner ziehen, den Gewinner des T-Shirts. Der wird jetzt ermittelt.
Das sind ja echt viele.
Ein T-Shirt hat gewonnen. Die Antwort, die hier steht, ist leider falsch. Wir müssen nochmal.
So viel zum Thema systemische Ordnung.
Also, ein T-Shirt hat gewonnen. Wolf Zausch. Herzlichen Glückwunsch. Das T-Shirt in der Größe X.
Herzlichen Glückwunsch.
So, und jetzt noch bitte zwei Gewinner für die Karten für das Speedlab in Köln morgen. So, also jetzt haben wir die beiden Gewinner für die Karten gezogen. Das sind Jan-Hinrich Brahms und Elmar Fessler.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann hätten wir das hinter uns, unser Aerobic. Das ist immer ein bisschen schwierig, manchmal mit dem Ziehen.
Okay. Ich habe die nicht richtig sortiert vorher.
Ja, das macht nichts, ist ja nicht schlimm.
Was senden die Leute auch falsche Antworten ein? Das ist doch unerhört.
Ja, natürlich.
Ja, wo das, ja, wo das alles so einfach ist, ne?
Ja, genau.
Okay, es ist so einfach wie das einfache und gute Leben. Da kommen wir jetzt einfach mal zu weiteren Ideen. Wir haben ja eben ganz kurz nur das Urban Gardening angerissen. Sie haben, Peter Plöger, in Ihrem Buch im letzten Kapitel, wo man ja häufig so gerne resümiert, unter dem Titel Einsteigen noch verschiedene Ideen präsentiert. Wollen Sie uns einfach noch ein paar nennen?
Also ich habe ja, was man ja eigentlich gar nicht versuchen kann, ist aus dieser ganzen Sammlung von einzelnen Ideen ein großes Bild zu machen. Das haben wir ja eben schon gesagt. Was man machen kann, ich habe versucht, eine Science-Fiction draus zu machen. Das ist das Einzige, was wirklich geht, wenn man diese ganzen Ideen rausfiltern will. Und ich habe mir mal vorgestellt, eine junge Frau, die heute geboren wird, nennen wir sie Mila, so heißt sie im Buch, die ist ja in 30 Jahren dann so weit, dass sie ein ganz anderes Leben führt als heute, weil in der Zukunft sieht es vielleicht ganz anders aus. Und dann haben wir zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann, wenn das alles gut läuft und das gute Leben wirklich gut ist, dann haben wir zum Beispiel eine dezentrale Produktion. Dann haben wir gar nicht mehr so viele Fabriken, sondern die Leute produzieren viel mehr selber in ihren Wohnquartieren und in den Hausgemeinschaften, in denen sie leben. Es gibt zum Beispiel heute schon 3D-Drucker, die so manches möglich machen. Die werden ja heute in so kleinen Experimentallabors aufgebaut. Fab Labs heißen die. Das sind so kleine Drucker, mit denen man jetzt noch ganz kleine Plastikgegenstände drucken kann in so einem 3D-Druckverfahren. Das kann sein, dass es in 30 Jahren eine weit verbreitete Technik ist. Und dann kann man zum Beispiel Haushaltsgegenstände, Bestecke, Computerplatinen, Löffel, Gabel, Messer, Handy, Oberschalen, Türklinken, alles Mögliche kann man dann selber machen, einfach wenn man Plastik in diesen Drucker tut. Man kann auch, um die Idee der Gärten wieder aufzugreifen, auch eine Idee der Selbstversorgung. Mila geht jeden Morgen raus in ihren Balkongarten und zieht sich da ihr eigenes Gemüse selbst. Das hat sie schon in der Schule gelernt. Sie kann das, sie muss sich das nicht neu aneignen. Denn Selbstversorgung ist ein Schulfach geworden und die Leute können das einfach. Ganz genauso haben sie Möglichkeiten selbstbestimmter Arbeit. die über unsere heutigen Möglichkeiten hinausgehen. Diese Multi-Job-Geschichten sind dann nichts mehr, was einen an den Rand des Existenzminimums unbedingt führt oder was dann ganz schlimm wäre, sondern sind die Regel. Jeder hat 3 oder 4 Jobs und es ist durchaus möglich, sich damit über Wasser, nicht nur über Wasser zu halten, sondern tatsächlich ein gutes Leben zu haben, denn man hat ja einen großen Selbstversorgungsanteil. Das heißt, man braucht auch gar nicht mehr so viel Geld. Und Mila ist da eine, die diese 3 Jobs hat. Das hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Man hat, ein Teil dieser Arbeit ist zum Beispiel, dass man viel mehr Gemeinschaftsarbeit machen kann, sei es jetzt in den berühmten Gemeinschaftsgärten oder dass man tatsächlich für seine eigene Community oder für sein eigenes Stadtviertel etwas tut, dass man politisch aktiv ist. Dafür ist Zeit genug da. Das heißt, nicht nur, dass man eben in Gemeinschaften tätig ist, sondern dass das auch viel weitere Wirkungen auf die Gesellschaft an sich hat. Die Gesellschaft ist eine selbstorganisiertere geworden, sagen wir mal. Die hängt nicht mehr so sehr von der ganz großen Politik ab, sondern es wird viel mehr ganz unten an kleiner Politik innerhalb der Gemeinschaften gemacht. Also parallel zu dem, was wir über die Fabriken schon gesagt haben, es gibt einfach nicht mehr so viele Fabriken und so viele Verbrauchermärkte, sondern es wird viel mehr selber produziert. Genauso wird auch Politik eher auf dem kleinen Level produziert.
Bitte, Herr Plöger, sind Sie ja. da nicht irgendwie auf einer Schiene, die sozusagen nur den einen Teil des Wagens irgendwie nach vorne bringt? Also ich sage jetzt mal, das mag ja sein, dass diese Dinge sich alle weiterentwickeln, aber ist es nicht sicherlich auch so, dass im Großen eben auch mehr entsteht, also dass sozusagen die große Politik eventuell zusammenwächst und wichtigere Entscheidungen trifft oder dass große Konzerne trotzdem große Konzerne bleiben und weiter wichtige Dinge produzieren werden und so.
Ja,
passt das in Ihre kleine Utopie rein?
Also die Utopie passt insofern da rein, weil es natürlich nach wie vor eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft geben wird. Davon gehe ich aus. Nur muss es ja nicht dabei bleiben, dass die so eine durchdringende und weitläufige Bedeutung hat wie heute. Denn in Milas Welt, sage ich mal, spielen große Konzerne und große Politik eben keine große Rolle, die sie heute spielen würden. Das heißt, sie haben auch nicht so viel Macht letzten Endes. Und das heißt wiederum, dass auf diesem subsidiären kleinen Level unten viel mehr Einflussmöglichkeiten und viel mehr Selbstbestimmung existieren. Und das ist das Gute, denke ich, an dieser Art von Science Fiction.
Julia, möchtest du in Milas Welt leben, beziehungsweise in welchen Teilbereichen möchtest du möglicherweise nicht leben?
Ach, Milas Welt hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, ne? Aber ich glaube halt nicht so richtig dran. Das ist mein Problem.
Glauben Sie, dann wird es wahr.
Ich weiß es nicht. Also ich wäre auch dazu bereit, mir mein Gemüse auf dem Balkon versuchsweise anzuziehen und so weiter. Aber ich glaube eben nicht, dass das im Großen möglich ist. Ich denke, das sind irgendwie Leute, die das individuell machen für sich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jeder anfängt, da irgendwie sich die Kartoffeln zu ziehen.
Der Trick dabei ist, es muss auch nicht jeder machen, sondern es gibt natürlich die eine Möglichkeit, es gibt die andere Möglichkeit. Also man kann sich sehr auf sage ich mal, so ein Aussteigermodell kaprizieren, also wirklich rausgehen und auf einem Bauernhof weit weg wohnen und relativ wenig Kontakt haben, aber immer noch Kontakt haben zum Rest der Welt. Oder man kann natürlich auch, es muss gar nicht bei dem Gemüse bleiben. Man kann ja auch mit dem Fabbing-Modell bestimmte Dinge zu Hause selber produzieren und die Lebensmittelversorgung weiterhin, ne, über den Verbrauchermarkt regeln, der dann auch noch vielleicht alles anbietet. Das heißt, es gibt ja verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und es muss gar nicht so ein großes, übergreifendes Modell sein. Das heißt, man kann ja auch von keinem verlangen, dass er jetzt Gemüse zieht und einen Fabber zu Hause stehen hat und sich auch noch für das Stadtviertel politisch engagiert und auch noch Mülltauchen geht, meinetwegen. Und alle diese Dinge macht, jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht ist das in 100 Jahren aber auch ganz normal. Das wissen wir halt jetzt noch nicht, weil es noch keiner wirklich ausprobiert hat.
Vielleicht ist es aber auch so, dass man, wenn man sich Marmelade selber einkocht, man gar nicht unbedingt die Welt verändern möchte.
Das ist richtig, genau. Aber ja, gut, mit Marmelade verändert man die Welt natürlich erstmal nur ganz minimal. Man muss es auch gar nicht unbedingt wollen, gell? Durch einen Gemeinschaftsgarten, wenn man da mitmacht, verändert man in dieser kleinen Gemeinschaft die Welt ja schon ein kleines Stückchen. Und auf die persönliche Motivation kommt es dabei gar nicht unbedingt so an.
Philipp, noch einen Einspruch?
Nee, Einspruch habe ich keinen.
Okay. Nee,
ich glaube halt, dass diese kleinen Ideen und das Wachsen dieser Ideen von unten das eine sein kann. Ich glaube aber, dass wirklich für große Veränderungen in der Welt auch wirklich was Großes passieren muss, damit halt nicht nur wenige Menschen an ihren kleinen Stellen anfangen, was zu tun, sondern wie eben jetzt bei der Finanzkrise. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich zu großen Veränderungen führt, aber es ist zumindest eine große Sache passiert und es hat viele Menschen aufgeschreckt. Und ich glaube, dass das dazu führen kann, dass sich auch in größeren Linien in dieser Welt was verändern kann in diesem Bereich. Also ich glaube, für große Veränderungen braucht es auch große Dinge, die passieren. Und wenn dann noch viele Leute an ihren Stellen kleine Dinge tun, um sich eben ein einfach gutes Leben zu machen, dann wirkt das vielleicht ganz gut zusammen.
Dann ich glaube ganz kurz, um das mal auf einen gemeinsamen kleinen Nenner zu bringen, würde ich jetzt einfach sagen, diese kleinen Schritte finden eigentlich alle positiv. Nur inwiefern die sozusagen auch ein Einstieg in eine wirkliche gesellschaftliche Veränderung sind, das ist jetzt zumindest hier in der Runde ein bisschen umstritten.
Ich denke, die Haltung ist das Entscheidende. Wer rausgeht und einen eigenen Garten aufmacht, der ist auch eher bereit zu den großen Veränderungen und da mitzuwirken. Das ist ein Anreiz letzten Endes oder ein Symptom dafür, dass diese großen Veränderungen, ich stimme Ihnen ja völlig überein, die großen Veränderungen müssen ja auch sein, dass diese großen Veränderungen tatsächlich immer wahrscheinlicher werden, weil mehr und mehr Leute da darauf hinarbeiten.
So, jetzt haben wir, glaube ich, so viel gequatscht, dass wir uns jetzt schon mehr oder weniger verabschieden müssen. Ich fasse das jetzt einfach nochmal zusammen. Der Autor hat ja eben nochmal gesagt, wie er das zusammenfasst. Wir hatten heute eine Redaktionskonferenz am 30. November zum Thema Einfach ein gutes Leben, ein Buch, das vor einigen Wochen im Hansa Verlag erschienen ist. Der Autor Peter Plöger war heute bei uns zu Gast, zugeschaltet aus Bielefeld. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an die Julia Rosch aus der Online-Redaktion. Vielen Dank Philipp Jahn von den Nachrichten und Uwe Bräunig in der Technik. Die Musik können Sie gleich online nachlesen unter www.wissen.deradio.de. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Hoffentlich waren ein paar Tipps für ein gutes Leben dabei oder vielleicht gab es auch eine Anregung, sich mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen. Erst einmal noch einen guten und schönen Abend, zumindest das wünscht Ihnen Christiane Wirz. Und jetzt haben wir noch einen Musiktitel, den der Autor Peter Plöger ankündigen darf. Er hat das letzte Wort.
Der Titel heißt einfach wunderschön Good Life.